Heute Nachmittag fahren wir fort in unserer Predigtserie, in den Nachmittagsgottesdiensten, über die Kennzeichen eines Christen. Die Frage, die dabei zugrunde liegt, ist, was ist bei einem Christen anders als bei einem Menschen, der nicht an Christus glaubt? Was unterscheidet denn einen Christen von jemandem, der nicht zu Christus gehört? Wie äußert sich denn echtes Christentum? Nun, wir sind uns einig, das sind nicht einfach nur äußerliche Merkmale. Christen sehen nicht einfach immer anders aus. Und egal, wo man sie antrifft, kann man sofort sehen, das ist ein Christ und das nicht. Aber es gibt Kennzeichen. Es gibt Kennzeichen und wir sind schon einige durchgegangen, die uns die Schrift nennt. Und heute wollen wir ein weiteres Kennzeichen eines Christen behandeln. Und das ist der Himmelssinn. Der Himmelssinn. Christen haben eine andere Gesinnung, ein anderes Bestreben, einen anderen Antrieb im Leben als solche, die nicht an Christus glauben. Und einen Predigtext dazu finden wir in Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Kolosserbrief. Wir haben ja gerade auch die Schriftlesung aus Kolosser gehört. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Hier heißt es in Gottes Wort: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wir erfahren hier zunächst einmal von einer Grundlage. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. Die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Christus ist auferstanden. Das war das Zeugnis der Christenheit von Anfang an. Ja, Christus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Dafür gab es viele Zeugen und es besteht keinen Zweifel daran. Ja, Christus ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Nachdem er gestorben ist am Kreuz, um die Sünden vieler zu tragen, als ein Stellvertreter, hat er den Zorn Gottes auf sich genommen und ist in den Tod gegangen, weil unsere Sünde den Tod verdient hat. Und er ist begraben worden. Und am dritten Tag, da war das Grab leer und der Stein weggerollt. Und Engel befanden sich in dem Grab und sagten: Siehe, er ist nicht hier. Was sucht ihr, den Lebenden unter den Toten? Christus ist auferstanden, eine historische Tatsache. Doch was bedeutet, mit dem Christus auferweckt zu sein? Die Bibel lehrt, dass am letzten Tag alle Menschen aus dem Tod auferstehen werden. Egal wie lange Menschen schon begraben sind, es kommt ein Tag, wo Christus wiederkommt. Und alle Menschen werden aus den Gräbern auferweckt werden, die einen zum Heil und die anderen zum Gericht. Ja, es gibt einen Tag, da werden alle auferweckt werden und vor den Richterstuhl Christi treten. Sollte es darum nicht heißen, eigentlich hier in diesem Text, wenn ihr mit dem Christus auferstehen werdet, sollte es nicht Futur sein, also zukünftiges Zeitform. Nun, es ist durchaus wichtig, ein bisschen Grammatik zu kennen, wenn man die Bibel liest. Denn es macht einen großen Unterschied, ob da steht, wenn ihr mit dem Christus auferstehen werdet oder wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. Denn Paulus, er verwendet hier keine Zukunft, sondern Vergangenheit. Ihr seid auferweckt worden. Ist denn diese Zeitform hier richtig? Sollten wir nicht sagen, So wie Christus auferstanden ist, so werden auch wir einst auferstehen. Ist das nicht unsere Hoffnung? Und ja, das ist nicht falsch. Doch die Schrift, sie spricht von zwei Formen der Auferstehung. Zum einen von einer leiblichen Auferstehung, welche tatsächlich am letzten Tage alle Menschen betrifft. Und die einen werden ewige Freude mit einem Auferstehungsleib im Himmelreich erfahren. Und die anderen werden auch einen Leib bekommen, doch zur Hölle, zum Gericht. Und da gab es in Thessaloniki auch scheinbar welche, die lehrten, also diese leibliche Auferstehung, die ist eigentlich schon vollzogen, das ist schon in der Vergangenheit. Und da haben sie was durcheinander gebracht und Paulus musste das zurechtrücken und sagen, nein, noch ist Christus nicht wiedergekommen. Die Auferstehung, sie steht noch aus, das ist noch nicht alles. Aber die Schrift bezeugt von einer Auferstehung, die tatsächlich schon stattgefunden hat. Nämlich eine geistliche Auferstehung. Das ist, was wir unter Wiedergeburt verstehen. Ein neues Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Ein neues Leben dadurch, dass wir vertrauen und glauben, all unsere Schuld, all unsere Sünde, all das, was unser altes Leben ausgemacht hat. Christus ist dafür gestorben. Und ich darf nun in Frieden leben, Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Jesus sagte kurz bevor er ans Kreuz ging, in Johannes 12, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Jesus zieht zunächst den Menschen geistlich in die Höhe. Er zieht unsere Seele in die Höhe nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Bevor er am Ende der Tage auch einen neuen Leib auferweckt. Was Paulus hier also offensichtlich meint, ist nicht die Auferweckung am letzten Tage, sondern etwas, was Christen schon erfahren haben. Wir sind mit ihm auferweckt worden. Es ist eine geistliche Auferweckung. Ein neues Leben, ein geistliches Leben durch die Auferstehung Jesu Christi, durch das, was Christus vollbracht hat, als er als Stellvertreter den Zorn Gottes getragen hat am Kreuz und auferstanden ist und somit ein neues Leben geben kann. Und diese geistliche Auferweckung, sie ist eine Tatsache, eine geistliche Tatsache, die sich im realen Leben und in der Geschichte eines Christen vollzieht. So dass ein Christ auf sein eigenes Leben schauen kann und sagen kann, hier hat sich etwas verändert. Hier ist etwas neu geworden. Manche können einen konkreten Tag nennen und manche können zumindest sagen, also das, was ich sagen kann, ist, ich war blind und jetzt sehe ich. Es hat sich etwas verändert in meinem Leben. Hier ist etwas auferweckt worden. Ein neues Leben. Und eine historische Tatsache im Leben eines Christen. Und auf diese Tatsache geht der Apostel Paulus hier ein. Alle, die durch den Glauben mit Christus verbunden sind, die Jesus Christus als ihren Herrn und Meister und ihren Erlöser, ihren Retter erkannt haben, mit ihm verbunden sind, für die ist Christus am Kreuz von Golgatha gestorben. Sie können sagen, er trug meine Sünde. Sein Tod am Kreuz gilt mir. Und es ist, als wären wir mitgekreuzigt und mitbegraben worden. Das Bild dafür ist die Taufe, wie Paulus es im Kolosser 2 im Kapitel zuvor erklärt. Dass wir mit Christus gestorben sind und mit Christus begraben worden sind. All meine Schuld, all mein Versagen, all mein Vergehen, es ist mit Christus in den Tod gegangen. Jesus ist für uns gestorben. Sein Tod ist unser Tod, weil wir mit Christus verbunden sind. In einer geistlichen Einheit, in einer geistlichen Verbindung. Und alle, die mit Christus gestorben sind, die also sagen können, sein Tod am Kreuz, er galt mir. meine Sünde hat er getragen dort am Kreuz. All die, die das sagen können, die sind auch mit dem Christus auferweckt worden. Das heißt, sie haben ein neues, ein geistliches Leben. Sie sind nicht mehr geistlich tot in Übertretungen und Sünden, wie Paulus es im Epheserbrief schreibt. Sie sind nicht mehr Feinde Gottes, sondern sie sind angenommene Kinder Gottes. Sie haben ein neues, ein ewiges Leben in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dass wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, ist nicht wie ein Falls zu verstehen. So als gäbe es nun diese Option, dass man Christ sein kann und manche Christen sind schon mit Christus auferstanden und manche halt noch nicht. Manche sind vielleicht nur mit Christus gestorben und andere sind halt auch schon mit ihm auferweckt worden. Nun, das ist nicht das, was dieses Wenn bezeichnet. Dieses Wenn ist eine reale Grundlage, auf die nun etwas notwendigerweise folgt. Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und er meint damit nichts anderes als, wenn ihr nun also wirklich Christen seid, wenn ihr mit Christus verbunden seid, wenn das, was Christus getan hat, in seinem Tod und seiner Auferstehung, wenn das euch gilt, wenn ihr zu Christus gehört, nun, dann seid ihr mit Christus auferweckt worden, dann seid ihr wiedergeboren, dann habt ihr neues Leben im Glauben empfangen und dann, ja, dann folgt dieses Kennzeichen, welches nicht nur die reifesten Christen und die besonders fortgeschrittenen Christen haben können. Nein, dieses Kennzeichen, welches jeder Christ haben sollte. Jeder, dem der Tod und die Auferstehung Jesu Christi zuteil geworden ist. Jeder, der von sich sagen kann, ich bin ein Christ, ich gehöre zu Christus. Sein Tod und seine Auferstehung, sie gelten mir. Nun, was ist dieses Kennzeichen? Ich habe es zu Anfang schon gesagt, wer mit Christus auferweckt ist, der hat einen Himmelssinn. Der hat einen Himmelssinn. Wie genau sieht das aus? Nun, es ist eine Ausrichtung. Paulus schreibt hier, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ein Christ, der mit Christus auferweckt ist und so ein neues, ein geistliches Leben hat, der erfährt tatsächlich einen enormen Unterschied. Hier verändert sich was in der gesamten Ausrichtung, in der gesamten Gesinnung, in all das, was unser inneres Leben ausmacht. Der weise Puritaner Schottlands, Thomas Boston, er beschreibt den natürlichen Menschen, den Zustand des natürlichen Menschen. Der Mensch, der Christus nicht kennt. Und er beschreibt ihn als ein geistliches Monster, so drückt er es aus. Ein Mensch, der nicht an Christus glaubt, der nicht von Christus verändert wurde, der nicht mit Christus auferweckt wurde. Er ist wie ein geistliches Monster. Warum beschreibt er das so? Er sagt, sein Herz ist, wo seine Füße sein sollten, ganz auf die Erde geheftet. Und seine Fersen, die sind zum Himmel gerichtet, worauf sein Herz doch gerichtet sein sollte. Sein Gesicht blickt zur Hölle und sein Rücken zum Himmel. Darum wird er zur Umkehr aufgerufen. Er liebt, was er hassen sollte und hasst, was er lieben sollte. Er freut sich an dem, worüber er trauern sollte und trauert über das, woran er sich erfreuen sollte. Er rühmt sich seiner Schande und schämt sich seines Ruhmes. Er verabscheut, was er begehren sollte und begehrt, was er verabscheuen sollte. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, es ist alles am falschen Platz. Es ist völlig verdreht. Das Herz, das zum Himmel ausgerichtet werden sollte, das ist ganz auf dem Boden. Und die Füße, die einen auf dieser Erde tragen sollten, dass man vorankommt, die sind irgendwo in den Himmel gestreckt, sodass sie keinen Nutzen haben. Ein geistliches Monster. Hier ist alles völlig entartet. Das ist der geistliche Zustand eines Menschen, der nicht mit Christus auferweckt ist. Doch das Gegenteil trifft nun zu auf den, der glaubt, der mit Christus auferweckt ist im Geist. Ein Christ sucht und sinnt. Das sind diese Verben, die Paulus hier gebraucht. Er sucht und sinnt. Das heißt, die Gesinnung ist damit im Spiel. Das, worauf die Sinne achten. Und diese beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. Die Suche mit dem Sinnen. Es gibt nämlich solche, die scheinbar nach himmlischen Dingen suchen. Die scheinbar nach Gott suchen. Sie reden von hohen Dingen. Doch ihre Gesinnung ist fleischlich und sündig. Heute im Morgengottesdienst hatten wir gelesen aus Römer 3. Da ist keiner, der Gott sucht. Und man denkt, was, es gibt doch so viele Leute, die nach irgendwie einem Gott suchen. Nun aber, ihre Gesinnung ist fleischlich. Sie suchen nicht Gott, wie es ein rechtes Suchen ist. Es gibt nämlich eine fleischliche, ja eine sündige Religion. Eine eigenwillige Suche ohne veränderte Gesinnung. In Kapitel 2 warnt Paulus vor einem Irrlehrer, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält an dem Haupt, an Christus. Es gibt eine Suche, die scheint so fromm, aber ist völlig in fleischlicher Gesinnung. Ein Suchen ohne geistliche Gesinnung ist vergeblich. Es ist ein blindes Suchen. Es ist ein vergebliches Suchen. Aber da, wo das Suchen und das Trachten, das Sehen und Blicken mit einer geistlichen Gesinnung verbunden ist, wo es wirklich ein Suchen nach Christus ist, der einem kostbarer geworden ist als alles Gold und alles Silber, da ist die Suche verbunden mit einer rechten Sicht. Da sind die Sinne in rechter Weise mit dabei. Alle geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt, wie finden sie allein in Christus? Und alles Suchen, was an Christus vorbei irgendwelche Himmelssegnungen sucht, irgendwelche Gnaden Gottes, aber ohne Christus, es ist ein falsches Suchen, weil es nicht die rechte Herzensgesinnung in sich trägt. Doch der sucht mit der rechten Gesinnung, er sucht nach dem, was droben ist. Und hier ist eine neue Ausrichtung gemeint. Warum das, was droben ist? Nun, weil Christus auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. Und ich suche das, was zu Christus gehört. Ich suche die Gemeinschaft mit Christus und alles, was mir hilft, Christus noch besser zu erkennen, sein Werk noch mehr zu verstehen, seinen Dienst noch mehr zu genießen, seine Gemeinschaft noch mehr zu fördern. Ein Christ sehnt sich nach den himmlischen Dingen, nicht weil er sich ausmalt, da gibt es vielleicht Straßen von Gold oder Tore aus Perlen, oder es ist vielleicht eine Art Schlaraffenland, wo ich nicht mehr arbeiten muss und mir das gebratene Hähnchen in den Mund fliegt. Nein, ein Christ sehnt sich nach den himmlischen Dingen, weil Christus dort ist. Und weil es uns Christus näher bringt. Das heißt, er sucht nach Gerechtigkeit und nach Heiligkeit, nach Reinheit und nach Frömmigkeit, nach Liebe und Geduld und Frieden und Vergebung und all diesen himmlischen Gaben. Er betet, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Lass das, was real ist und was gegenwärtig ist im Himmel, lass das in meinem Leben sichtbar werden. Lass das Gestalt gewinnen bei mir. Fang an in meinem Herzen. Präge das, fülle mein Leben damit. Und auch die Gefühle des Herzens, sie drängen nach oben. Oh, ich sinne auf das, was droben ist, weil Christus da ist. Es geht nicht nur um einen äußerlichen, erzwungenen Gehorsam, sondern um eine herzliche Sehnsucht nach den himmlischen Segnungen und himmlischen Wirkungen und der himmlischen Gemeinschaft. Stell dir einmal vor, du hast einen Unfall auf einer Brücke. Ich wünsche es keinem von euch, aber stellt euch das mal kurz vor. Ihr fahrt mit dem Auto und plötzlich verliert ihr die Kontrolle und ihr brettert völlig gegen die Umrandung und ihr seid für einen Moment bewusstlos. Und ihr wacht auf und merkt, euer Auto ist mitten im Wasser. Ihr seid die Brücke runtergestürzt und ihr guckt nach den Scheiben und da ist schon Wasser. Ihr geht gerade unter. Nun, was machst du? Was machst du? Du kommst gerade zu dir und du merkst, ich sinke. Und um mir herum ist nur Wasser. Nun, jeder von uns würde versuchen, irgendwie aus dem Auto zu kommen und dann nach unten schwimmen? Nein, nach oben! Nach oben, warum? Ich brauche Sauerstoff. Ich brauche Luft. Oh, ich muss nach oben, weil da allein kann ich leben. Da allein ist Leben für mich möglich. Nun, genau das, genau diese Sehnsucht, genau dieses Streben, genau diese Gesinnung, genau dieses Suchen meint Paulus hier. Christus ist euer Leben. Darum suchen wir das, was droben ist. Christus ist euer Leben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Stell dir vor, ein Fisch beobachtet dich, wie du dich da aus deinem Autowrack schälst und mit aller Mühe und mit allen krampfhaften Bewegungen versuchst, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Und er denkt, Mensch, was ist denn das für eine komische Kreatur? Was verkrampft diese Person sich denn so, um an Luft zu kommen? Was will es denn da oben? Da gibt es doch nichts, wonach man sich sehnen sollte. So ist die geistliche Sehnsucht und die Suche und das Sinnen nach dem, was droben ist, völlig verborgen und unverständlich für einen Gottlosen. Warum sehnen sich die Christen nach dem Himmel und nach all diesen himmlischen Segnungen? Warum denken sie und sprechen sie und handeln sie so sehr nach dem, was Christus gefällt? Was von Christus kommt, was himmlisch ist. Doch für einen Christen ist es das völlig Normale, das völlig Verständliche, das einzig Logische. Für einen Christen ist das neue Leben alles, was Christus ist. Alles, was Christus ist, wer er ist und was er getan hat, das ist die Quelle unseres Lebens. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit Christus auferweckt worden und wir haben ein neues Leben. Und dieses Leben unterscheidet sich von unserem alten Leben. All das, was wir sehnen, all das, wonach wir streben, all das, was unser Leben erfüllt und ausmacht, finden wir nicht mehr hier im Erdenstaub. Wir würden ersticken, wenn dieses Leben alles wäre. Darum suchen und sinnen Christen nach dem, was himmlisch ist, weil der Himmel da ist, wo Christus ist und wo er regiert zur Rechten Gottes und wo wahre Ruhe und ewiger Frieden zu finden ist, da, wo Christus sitzt. Natürlich kümmert sich ein Christ um viele weltliche Dinge, geht einer Arbeit nach, kümmert sich um seine Familie, gibt eine Steuererklärung ab. Und all diese notwendigen Dinge, die wir tun müssen. Ein Christ, er sucht nach einem ordentlichen Leben. Aber seine Sehnsucht und sein echtes Suchen besteht darin, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das geistliche Leben zu fördern. Christus zu gewinnen und zu fördern in diesem Leben. Dabei lässt sich ein Christ nicht länger blenden von den Fesseln der quälenden Sorgen. Stell dir vor, du bist in diesem Auto und es singt und du versuchst herauszukommen, aber merkst, du bist angeschnallt. Nun, was macht ein Christ? Er löst den Gurt. Quälende Sorgen, sie können uns fesseln und doch weiß ich, das darf mich nicht aufhalten. Aufdringliche Prahlerei in dieser Welt. Oh, es blendet uns nicht. Vielleicht mag der Untergrund im Wasser so farbenfroh und prächtig sein und Fischschwärme gehen da lang und man denkt, es ist so herrlich und schön hier und doch darf es mich nicht aufhalten. Ich sehne und suche nach dem, was droben ist. Verführerische Träume, aufregende Freuden, schändliche Ausschweifungen, alles in diesem Leben, es darf uns nicht aufhalten. Es kann uns nicht mehr fesseln. In einer Nachrichtensendung gab es einen Clip in Erwartung des Champions League-Finales, das gestern Abend lief. Und da wurde ein Fan von Liverpool interviewt. Und er sagte, er hat Karten bekommen für das Finale. Liverpool gegen Real Madrid. Und dort hinzugehen und das Finale zu erleben. Und wenn Liverpool gewinnt, das wäre das Größte seines Lebens. Ja, ein Finalsieg, das wäre alles, wofür es sich zu leben lohnt. Nun, Liverpool hat gestern verloren. Aber ein Christ kennt mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ein Christ strebt und sucht und sinnt nach oben, weil das Leben nur mit Christus Leben ist. Darum sucht er nicht nach dem Ruhm dieser Welt, sondern er sucht nach dem, was ruhmvoll ist bei Gott. Und er sucht nicht Bequemlichkeit und Ruhe und ein stattliches Vermögen, um hier es sich gut gehen zu lassen, allein in dieser Welt. Und eine gute Altersvorsorge ist so das höchste Ziel dieses Lebens. Nein, er sucht die Ruhe bei Christus im Himmel. Da, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes, da ist all mein Ruhm, da ist meine Ruhe, da ist mein Leben. Und darum ist dieser Himmelssinn das, was uns anspornt in diesem Leben. Das, was uns voranbringt in diesem Leben. Bei aller Not. Und bei allen Rückschlägen und bei allen Verzweiflungen und bei allen Schwachheiten und bei all dem, was uns belastet und bedrängt und traurig macht und niederwirft, aufzustehen, weiterzugehen und zu sagen, mein Interesse ist die Förderung des geistlichen Lebens. Darum beschäftigt sich ein Christ mit den himmlischen Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Weil ich weiß, das ist das, was mein Leben ausmacht. Das, was Gott mir weist. Das, was meine Beziehung zu Gott fördert. Die Verheißungen und die Versprechen Gottes in Christus. Das ist das, wonach ich strebe. Und ein Christ, er sucht danach, seine Gefühle und seine Empfindungen an das Gute zu binden. Das zu lieben, was gut ist. Und zu lernen, das zu hassen und das zu verabscheuen, was Gottes Wort als schändlich und schlecht definiert. Und ja, das ist ein Prozess. Unser Fleisch, es hängt so sehr an diesem Staub, an all dem Irdischen und Weltlichen und Vergänglichen. Aber ein Christ, er sucht nach dem, was droben ist, und er sucht danach, das Herz an dem Guten festzubinden. Dass der Schatz, woran mein Herz hängt, nicht in dieser Welt zu finden ist, sondern Christus droben, der sitzt zur Rechten Gottes. Das zu lieben, was Gott liebt, sich an dem zu erfreuen, was Gott erfreut, das zu rühmen, was Christus Ehre bringt, das ist Himmelssinn. Das ist Himmelssinn. Nämlich das, was himmlisch ist, schon in dieser Welt zu suchen und zu fördern und danach zu streben und dann das zu erflehen. Wenn bei so manchem Fußballfan die ganze Gesinnung nur auf dieses Thema gerichtet ist, was wird meine Mannschaft gewinnen? Kann ich mit sein in dem Finale? Kann ich im Stadion sein? Bekomme ich Karten? Kann ich feiern mit den anderen Fans? Wenn das die gesamte Gesinnung ist von so manchen Fußballfans, wie viel mehr sollten wir suchen und sinnen nach dem, was droben ist, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes, unser Leben? Wie sehr sollte das unsere Freude anfachen? Und unsere Gedanken beschäftigen, ja, uns Antrieb geben in diesem Leben. Denn drittens die Hoffnung. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Diese Suche und dieser Himmelssinn ist niemals vergeblich. Niemals! Besagter Fan von Liverpool, seine Hoffnung war vergebens. Völlig vergebens. Der Himmelssinn, das Streben nach dem, was droben ist, ist niemals vergeblich. Niemals. Wir haben hier schon wieder ein Wenn. Dieser Vers, er beginnt schon wieder mit einem Wenn, aber genauso wie im ersten Vers gibt es kein Wenn hier der Möglichkeit. Es ist nicht so dieses letzte Finale und dann entscheidet sich, wenn wir das richtige Team haben, dann klappt's vielleicht, und wenn wir aber doch auf das falsche Team gesetzt haben, dann werden wir vielleicht enttäuscht. Nein, nein, hier ist es kein Wenn der Möglichkeit, sondern hier ist ein Wenn der Zeitbestimmung, ein temporäres Wenn, und zwar eine absolut gewisse Zeitbestimmung. Dann, wenn Christus offenbart werden wird, wie es doch gewiss ist, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er offenbart werden wird. Dann, wenn Christus offenbart werden wird, dieser Zeitpunkt in der Zukunft, hier geht es tatsächlich um die Zukunft, ein fest beschlossener Zeitpunkt, dann, wenn Christus offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Oh, der Himmelssinn ist nicht vergeblich. Es gibt dieses Wenn, dieses Wann als eine absolute Gewissheit. Christus, er wird die größte Ehre und die größte Herrlichkeit bekommen, so viel mehr als ein Champions League-Pokal. Und wenn er offenbart werden wird, als der König aller Könige, als der Herr aller Herren, als der Sieger über alle Sieger. Oh, dann werden alle, die zu ihm gehören, alle, die mit ihm geistlich auferweckt worden sind, sie werden mit ihm offenbar werden, mit einem herrlichen Auferstehungsleib und werden in Ewigkeit die Herrlichkeit mit Christus teilen. Ihr Christen, die ihr auf das sind, was oben ist, euch wird die himmlische Herrlichkeit von oben offenbart werden mit Christus. Herrlichkeit, das ist die Zeit, wo alle himmlische Suchen zum Ziel gekommen ist. Das ist die Zeit, wo alles himmlische Sinnen zur Erfüllung gekommen ist. Wo wir uns an Christus ewig erfreuen werden, wo wir heilig und sündlos sein werden wie Christus, wo wir voller Liebe und voller Freude an dem Guten sein werden. Und es ist kein Verlust und kein Mangel mehr geben wird, keine Traurigkeit, keine Unreinheit. da wo das auf dieser Welt Verborgene, in der Welt Verlachte, von der Welt verachtete Leben offenbar werden wird, als das Herrlichste und Kostbarste und Größte, wonach es sich zu leben lohnt. Christus, euer Leben. Christus, euer Leben. Da, wo offenbar werden wird, jeder Kampf gegen die Sünde und jedes Streben zur Ehre Gottes und jedes Wirken der Liebe und jedes Flehen um Segen, jede Freude am Reinen, es wird alles nicht vergeblich gewesen sein. Ohne Ausnahme, es wird nicht vergeblich gewesen sein, sondern es wird sich gelohnt haben. Christus, euer Leben, wird offenbar werden. Ja, hier ist es noch verborgen. Und der Himmelssinn so töricht in den Augen der Menschen. Aber wenn Christus offenbart werden wird, dann werden alle erkennen, er ist der größte Schatz, das größte Ziel, das Beste, wonach man streben konnte. Und das ist die Hoffnung. Mehr noch, das ist die Gewissheit eines Christen, eines jeden, der mit Christus auferweckt worden ist. Und das ist der Antrieb eines Christen, der Himmelssinn. Ich weiß, wenn ich zur Oberfläche komme, wenn diese Welt ans Ende kommt, dann werde ich aufatmen können, wie niemals zuvor. Oh, dann werde ich erfahren, was wahres Leben ist. Und das wird herrlich sein. Und bis dahin erfreue ich mich an allen Mitteln der Gnade, die mir diese Himmelsluft darreichen. An seinem Wort und am Gebet und an der Gemeinschaft der Heiligen. Und all das, was Christus mir darreicht, um mich am Leben zu erhalten und mein geistliches Leben zu fördern. Die Herrlichkeit Christi. Und danach lasst uns suchen und sinnen. Als solche, die mit Christus gestorben und die mit ihm auferweckt worden sind. Aus Gnade und zur ewigen Herrlichkeit. Amen.